Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Und heute Jubiläumsfolge, lieber Philipp, 150. Folge. Und deswegen brauchen wir eine kleine Abkühlung. Und deswegen betrachten wir heute Wasser für unser Depot. Ein Vorschlag aus der Community. Wir sollen nochmal das Thema Wasser betrachten. Und das haben wir natürlich direkt zum Anlass genommen. Und bevor wir aber hier einsteigen, Philipp, wie war deine Woche und was erwartet uns?
Also, was wird uns heute erwarten? Ich habe es mir extra aufgeschrieben, damit wir nichts vergessen. Wer schreibt, der bleibt. Einmal Meme-Stocks. Ich sende euch heute wieder to the moon. Ich habe Legenden dabei, vermeintliche Super-ETFs. Unsere Community, Immobilien, ist der Affe, Gorilla ist auch ein Affe. Ein Gorilla, ähnlichen Affen. Und eine spekulative Aktie für die Ewigkeit.
Okay.
Bleibt auf jeden Fall dran. Es lohnt sich. Wie war meine Woche? Ich gehe ja jetzt einmal die Woche golfen. Und da habe ich dann meinem Kumpel schon so erzählt, was ich die Woche erlebt habe. Und dann hat er gesagt, Mensch, da höre ich das ja wieder im Podcast. Liebe Grüße gehen raus. Deswegen denke ich mir, ich erzähle einfach nur mein kurzes Highlight, bevor ich dich frage. Die Deutsche Bahn hat jetzt einen Status eingeführt. Ja, also so verschiedene Statuten. Statussis? Keine Ahnung. Und wir kriegen ja von meinem Arbeitgeber eine Bahncard 50 erste Klasse und deswegen habe ich jetzt den Goldstatus. Und dort gibt es dann im Jahr 12 Freigetränke im Bordbistro. Dachte ich mir, super cool.
Ja.
Bin am Dienstag nach Nürnberg gefahren und dann kam dann der, ist das ein Kellner oder der Schaffner und fragt, möchte noch jemand was aus dem Bordbistro? Ich sage, ja, hier. Ich mache meine App auf, zeige so, ich habe den Goldstatus, wie ist denn das? Ich möchte das gerne. Und dann sagt er, ja, wissen Sie, das System ist schön und gut mit der App. Nur leider ist das bei uns noch gar nicht eingepflegt. Also sagen Sie mir einfach, was Sie möchten und Sie kriegen das. Also Freibier für alle gab es dann auf einmal. Einfach nur sagen, man hat den Goldstatus.
Lifehack.
Ja, ich habe es ja noch nicht mal vorgezeigt. Ja. Tatsächlich. Ich habe nur schon auf und da sagt er, nee, geht bei uns nicht.
Okay.
Also wenn man die Bahn vielleicht von der Bahn ein bisschen profitieren möchte, jetzt Bahn fahren, ab in die erste Klasse und sagen, dass man den Goldstatus hat.
Und gut für die Umwelt.
Und ist natürlich gut für die Umwelt. Was? Ja,
ja,
na gut. Wie war es denn bei dir und was hast du uns heute mitgebracht?
Ja, nachdem ich meine knapp 40-Stunden-Woche in 3 Tagen erledigt habe, ist mir dann am Mittwoch jemand aus Auto gefahren. Also liebe Grüße an der Stelle an den Unfallverursacher.
Hast du gleich gesagt, hör unseren Podcast, alles ist gut.
Ja, alles ist gut. Ja, die Versicherung läuft und also so durchwachsen. Aber ich habe natürlich auch Quartalszahlen mitgebracht. Nach wie vor ist ja Quartalssaison. Außerdem geht es mir heute noch um den Elektroautomarkt, vor allen Dingen in den USA.
Ja.
Dann gibt es noch Feedback aus der Community, darauf möchte ich gerne eingehen. Und SAP gibt es Neuigkeiten, sowie natürlich auch ein Meme-Stock, den du heute auch schon mal ansprechen wirst, wo es da auch Neuigkeiten gibt. Darauf werde ich auch noch zurückgreifen. Doch bevor wir jetzt loslegen mit den Quartalszahlen, kommt erstmal unser kleiner Werbepartner.
Genau.
Gebührenfrei mit Kryptowährungen handeln. Nur wie? Unser heutiger Werbepartner ist Bison. Bison ist der erste deutsche Kryptobroker der Börsengruppe Stuttgart zum gebührenfreien Kauf und Verkauf von Bitcoin und Co. Per Web und App kannst du super einfach 7 der wichtigsten Kryptowährungen über die Bison-Handelsplattform handeln und bezahlst nur den Spread. Dabei kannst du Sparpläne errichten, mit Limit-Orders arbeiten oder wichtige Preis-Alerts setzen. Bison ist ideal für Einsteiger, aber eben auch für Fortgeschrittene. Um Erfahrungen zu sammeln, stellt Bison ein Demokonto und Spielgeld zur Verfügung. Dir wird der antizipative Handel ermöglicht, da Kryptowährungen sehr volatil sind. Bison, powered by Börse Stuttgart, ist zuverlässig und ermöglicht dir neben dem Handel auch die Verwahrung und die Betreuung made in Germany. Für die nötige Sicherheit sorgt ein mehrstufiges Sicherheitskonzept. Was musst du tun? Mit wenigen Klicks kann jeder ab 18 Jahren ein Konto bei Bison eröffnen. Einfach bei Bison registrieren, verifizieren lassen und den Rabattcode Aktien10 nicht vergessen. Geld einzahlen und ab 50 Euro handeln und schon bekommst du 10 Euro in Bitcoin auf dein Bison-Konto als Dankeschön gutgeschrieben. Also hier nochmal der Rabattcode Aktien10. Aktien ist dabei groß geschrieben, also in.
Ja, dann steigen wir doch direkt ein mit den Quartalszahlen und angefangen hat alles diese Woche mit New Holdings. Kennst du schon New Holdings?
Ja, schon mal gehört.
Ja, das ist ein großes Fintech-Unternehmen in Brasilien. Also Südamerika ist der Markt im Prinzip. Und dieses brasilianische Fintech-Unternehmen hat die Erwartungen deutlich übertroffen. Ist ja noch nicht ganz so lang an der Börse. Der Umsatz von 1,16 Milliarden Dollar am Ende doch stark und hat den Konsens von 1,04 Milliarden Dollar stark übertroffen. Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Der Verlust war im Rahmen der Erwartungen, also jetzt auch hier nicht trotz der Skalierung nicht jetzt mehr Verluste ausgewiesen. Das ist ja durchaus positiv. Außerdem hat der CEO und Gründer David Vélez, wenn ich richtig ausspreche, oder Vélez, dazu gesagt, dass man jetzt eben noch weiter diversifiziert und skaliert über Kryptowährungen, über Versicherung, KMU und Privatkredite. Also hier gibt es dann noch ein bisschen mehr in die Breite, wo es eben auch wieder mehr Wachstum zu erzielen gibt. Das digitale oder die digitale Banking-Plattform selber hat 5,7 Millionen Kunden hinzugewonnen auf eine Gesamtzahl von 65,3 Millionen. Das ist auch nicht ganz ohne, wenn man mal bedenkt, was da alles dahinter steckt. Und ist auch ein Anstieg von 57% zum Vorjahr. Die Kundeneinlagen sind ebenfalls gestiegen und zwar auf 13,3 Milliarden Dollar gegenüber 7,5 Milliarden Dollar im zweiten Quartal des letzten Jahres. Also auch hier ein enormes Wachstum, was präsentiert wird. Die Aktie nicht ganz so unrecht, plus 20%. Nicht ganz wenig bewertet, keine Frage. Ist eben tatsächlich ein Fintech, welches ja auch unter Druck geraten ist, wie alle Fintech-Unternehmen, muss man ja an der Börse auch wirklich so übergreifend sagen. Auch mittlerweile kam die Aktie auch von den 20% wieder ein Stück weit runter. Trotzdem vielleicht hier eine gute Chance, mit so einem Rückenwind auch mal einen Einstieg in solche Unternehmen zu finden, wenn man daran oder von der Story überzeugt ist. Ne?
Aus Brasilien sind die, sagtest du,
aus Brasilien, ja, genau.
Ist das für dich ein Investment? Bist du investiert?
Nein, ich bin nicht investiert. Ich finde es sehr spannend. Also für mich war ja dieses IPO dann viel zu teuer. Da haben wir ja bei 40 Milliarden Bewertungen. Für das, was sie bis dahin an Umsatz hatten, war das natürlich ein absolutes Traumschloss, was dann zusammengebrochen ist. Jetzt muss man sagen, die New Holdings ist jetzt, ich glaube, deutlich tiefer bewertet. Ja, nicht mal ganz 20 Milliarden. Ja, ich sag mal, wenn das so weitergeht mit dem Wachstum und ich sag mal, es scheint auch so mit dem Kundenwachstum einherzugehen, dass man auch nach und nach weiter auch Südamerika gewinnen kann als Kunde. Und wenn das so klappt, man hat natürlich auch Konkurrenz mit StoneCo, auch Mercado Libre hat ja im Prinzip auch Fintech-Bereiche. Insofern sicherlich ein hart umkämpfter Markt, aber selbst Warren Buffett ist ja investiert bei StoneCo.
Genau.
Ja, ist ja auch ein brasilianisches Fintech-Unternehmen, welches ja auch Zahlen geliefert hat die Woche, die auch nicht ganz schlecht waren.
Weißt du, wer noch bei der New Bank eingestiegen ist und 22 Millionen Aktien gekauft hat?
SoftBank. Ja, SoftBank, stimmt. Richtig, da gab es auch Nachrichten. Man hat jetzt mit SoftBank, und da hat man ja erst vor kurzem gesagt, wir wollen sie ja zurückhalten, aber offensichtlich geht es auch hier eher in die Offensive, weil sie wahrscheinlich deinem Rat gefolgt sind, Philipp, weil du gesagt hast,
er
man
sollte ja zu.
Eher in die Offensive
der
gehen.
Der Meister, genau. Ja, und Temasek hat auch gekauft.
Temasek auch noch, siehst du. Also es sind natürlich gute, starke Ankerinvestoren. Und wenn die zuschlagen, ist das natürlich erstmal für kleinere Anleger
auch nicht schlecht. Brasilien hat man auch großes politisches Risiko. Wir haben jetzt bald die Wahlen. Du weißt nicht, ob der Bolsonaro bleibt, ob er überhaupt, wenn er nicht gewinnen sollte, einfach abdankt. Und dann wäre ja die Alternative tatsächlich, dass vermutlich einer aus dem linken Spektrum es macht. Ob das so gut ist für Banken.
Ja. Wobei und Startups. Bolsonaro nicht mehr ist eigentlich auch keine schlechte Nachricht. Ne? Also es ist wahrscheinlich, Cholera und Pest, ne?
Schwierig. Die Frage ist wieder, ob man in solche politischen Märkte, also ich finde persönlich, wenn man irgendwo in die Emerging Markets investiert, und ich glaube, das haben wir beide auch, du warst ja stärker als ich auch in China investiert, ich war ja immer nur mal so temporär. Ich glaube, wir haben schon gelernt, man darf dieses ganze politische Thema also auch nicht unterschätzen. Und ich würde mich tatsächlich immer bei Emerging Markets auch versuchen, darauf zu verlassen, auch so auf mein Gespür, und würde auch wirklich mal gucken, da kann man auch tolle Dokumentationen mal schauen, Berichte, Artikel lesen, aber der Bolsonaro ist schon ein Hauding. Würde ich mich einfach mal, also bevor ich jetzt in Brasilien investieren würde, würde ich mir einfach mal eine Stunde, zwei nehmen, mich mal Land, Leute, politische Risiken und sowas mal versuchen auszuwerten. Also ich glaube, ein Investment in Brasilien, muss man einfach sagen, ist risikoreicher als jetzt zum Beispiel in ein Fintech aus München, die haben Wirecard, nein, also ja. Jetzt, nein, du weißt aber, was ich meine,
ja,
oder?
Klar, ja, also
siehst du das auch so?
Ja, ist natürlich kein Sympathiebolzen in Brasilien, der da an der Macht ist, ja keine Frage. Und überhaupt in den Emerging Markets sind auch hier die politischen Entwicklungen immer wichtig, die sollte man da im Begriff mit sehen. Und es ist auch keine Aktie oder allgemein kein Markt, wo ich jetzt sage, kauf blind und lass liegen. Also für diejenigen, die sich nicht beschäftigen wollen, ist es eigentlich nicht das Richtige. Ne? Nee. Da muss man auf jeden Fall diversifizieren und keinen Einzelpick rauswählen. Da würde ich tatsächlich den ETF bevorzugen. Würde ich, wenn dann, eher spekulativ kaufen. Kommen wir zum nächsten, etwas gesetzter. Walmart hat diese Woche auch berichtet. Und hier muss man sagen, gab es ja zuletzt, in den letzten Quartalen ja doch ganz schöne Rückschläge. Die Aktie hat teilweise mal 20% unter Druck geraten. Das sieht man ja selten bei Walmart. Und viele haben das sicherlich auch genutzt, um mal einzusteigen. Und da waren natürlich die Inflationsdaten ein großes Problem. Und mittlerweile muss man sagen, für das abgelaufene zweite Quartal des Jahres tatsächlich den Gewinn deutlich übertroffen, der Umsatz deutlich übertroffen. Also man wächst mit 8,2% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die Aktien sind natürlich auch in den Plus, ins Plus gerutscht, damit 3,6%, auch ein echtes Upgap gemacht. Und jetzt muss man sagen, man ist wieder ein bisschen positiver für das Gesamtjahr. Man hat sich noch nicht unbedingt rausgetraut zu sagen, man geht jetzt hier mit einer Prognoseerhöhung wieder rein, aber es sieht zumindest erstmal ganz gut aus. Man sieht auch, dass der Sam's Club weiter wächst, also auch die Umsätze an sich für das Gesamtjahr sollen da weiter zulegen. Und trotzdem soll der Gewinn aber für das Geschäftsjahr 2023 etwas geringer ausfallen, weil man eben hier doch noch hohe Kosten hat. Das wurde eben noch mitgeteilt, aber das sieht die Börse offensichtlich nicht ganz so schlimm.
Aber ich finde auch bei Walmart, das ist wieder so ein Unternehmen, also da hat man nicht die Not, immer direkt einzusteigen. Also ich habe es gerade mal hier offen. Wir sehen Earning von Continuing Operations. Was denkst du, wie groß wachsen die Gewinne noch bei Walmart pro Jahr?
Ja, das
2-3%.
Ja, ganz gering einstellig.
So, und deswegen haben wir hier vermutlich wieder einen Wert, wo man sagen kann, Mensch, da kann ich mir mal die Dividendenrendite anschauen. Wie wächst das ganze Thema Payout Ratio? Den halten sie relativ gut konstant, immer so zwischen 31% und 45%. Sie zahlen auch ordentlich Steuern. Also, ja, die Dividende steigt, der Payout-Ratio ist in Ordnung, aber da würde ich tatsächlich immer mal so abwarten, wie ist es eigentlich um die Dividendenrendite beschert, weil ich finde tatsächlich große Kurssprünge, wird man hier, wirst du mir recht geben, wahrscheinlich jetzt nicht mehr erwarten dürfen, die nächsten.
Also keine Verdoppler und Co. Genau. Also das ist klar, also da bin ich ganz bei dir.
Und man darf nicht vergessen, wir hatten tatsächlich auch schon mal Durchschnittsdividenden bei Walmart so von über 2,5%, also 2015. 2,7, 2016, 2,8, 2017, 2,5 und jetzt sind wir so im Durchschnitt aktuell bei 1,62 und man kann sich auch hier mal auf die Lauer setzen, Watchlist machen, einfach mal gucken, wo wäre bei der aktuellen Dividendenrendite vielleicht so 2-2,5%, weil das schafft diese Aktie auch und es macht definitiv Sinn, einfach zu sagen, hier macht man das einfach mal, weil wir haben auch hier so ein Dividend Growth, ich schaue jetzt auch mal, wo war es hier, Dividend History. Also sie erhöhen, ne? Sie zahlen quartalsweise, werden wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder, also nächstes Quartal jetzt auch schon wieder erhöhen. Ach nee, sie haben schon angekündigt für den 3.1.2023. Danach erhöhen sie meistens im März. Und das sind aber maximal 1 Cent. Also ja, wegen 1 Cent, 1,5% Rendite zu kaufen,
ja, genau.
Ein defensiver Wert fürs Depot.
Absolut, genau. Ja. Und wir hatten natürlich auch einen Corona-Gewinner, das darf man nicht vergessen. Die Leute wussten nicht, wo mit dem Geld hin, und haben es natürlich dann eher hier kanalisiert. Man war zu Hause, man konnte nicht gut essen gehen, also hat man zu Hause vielleicht ein bisschen besser gekocht, hat man mehr eingekauft, all das. Der Online-Shop wächst ja auch mit 12%. Das ist, ich sag mal, immer noch ein guter Wert für den Stand, wo Walmart's Online-Shop ist. Also all das muss man sagen, die Aktie kommt immer wieder zurück und dann kann man defensiv Investment tätigen. Noch würde ich dort in der Tat warten, muss
ich sagen. Auch und wenn man wirklich FOMO hat, würde ich hier über einen Sparplan. Vielleicht mal so über 12 Monate, aber hier jetzt nicht Angst haben, dass die Aktie morgen 30% springt.
Ja, nee, davon würde ich auch nicht ausgehen. Z-Limited, da sind wir wieder ein bisschen im spekulativen Bereich und wieder in den Emerging Markets zurück. Auch hier gab es Zahlen und eine Überraschung, und zwar der Verlust ist nicht so hoch ausgefallen wie erwartet. Das ist schon mal positiv. Man hat auch nach wie vor ein ordentliches Umsatzwachstum von knapp 30%. Ich bin nach wie vor immer noch im Minus, aber durchaus investiert mit einer ersten Tranche. Hier warte ich ja auf die zweite, aber bisher gibt es noch keinen Anlass dafür. Das Wachstum war okay. Umsatzseite ist mal ein bisschen verfehlt, aber auch das nur ein klein wenig. Die Aktie war trotzdem unter Druck und das liegt vor allen Dingen daran, dass man die Prognose für das laufende Jahr komplett rausgenommen hat. Vor allen Dingen eben auch für den Bereich E-Commerce. Wir wissen ja und erinnern uns ja an Z-Limited, dass sie drei Standbeine haben. Gaming, Fintech und eben das Größte ist Shopee. Des E-Commerce oder dieser E-Commerce-Sektor. Und man wächst im E-Commerce-Umsatz nach wie vor 51%, also es ist sehr, sehr stark. Darüber braucht man sich, glaube ich, nicht streiten. Aber Man hat natürlich makroökonomische Unsicherheiten und die betreffen eben auch hier Sie. Sie sind und versuchen hier sehr strategisch und sehr flexibel umzugehen mit der Geschichte und eben hier auch so viel wie möglich rauszuholen. Andererseits muss man aber eben sagen, sind die Unsicherheiten so groß, dass man die E-Commerce-Prognose zumindest ausgesetzt hat. Und das scheint für die Anleger hier auch sehr wichtig zu sein, denn man hat letzten Endes deswegen natürlich auch stark abverkauft. Der Gaming-Sektor wurde nicht so wirklich in Betracht gezogen und wurde auch nicht wirklich viel berichtet drüber, auch über die Fintech, was ja nach wie vor ein sehr starkes Wachstumsfeld ist, weil natürlich auch noch ein relativ junges Segment für das Unternehmen da sehr viel Wachstum da ist. Ist natürlich ein höheres Defizit an sich, dass man hier nur Shopee mit heranzieht. Die Aktie, wie gesagt, ein bisschen im Minus, hat aber noch keine neuen Tiefs gebildet, aber der Abwärtstrend nach wie vor intakt. Deswegen abwarten, beobachten und schauen, wie man es eben schafft, hier weiter Anteile, Marktanteile zu gewinnen und gegebenenfalls nach einem Quartal, was eben richtig gut lief, dann erst wieder einsteigen. Und das ist auch für mich so die Prämisse zu sagen, ich gehe erst mit der zweiten Branche rein. Bisher ist die Position sehr klein. Sobald es sich eben anbietet, das Niveau könnte durchaus attraktiv sein, muss es aber nicht.
Ja, also sieht für mich auch total,
das Wachstum ist ja super, ne?
Ja.
Also insgesamt nach wie vor könnte also tatsächlich ein Schnäppchen sein, wenn man es langfristig sieht, aber.
Wie ist deine Meinung?
Ja, ich bleib dabei, verkaufen würde ich auf gar keinen Fall und die zweite Tranche, wie gesagt, wenn es sich anbietet und ich glaube, so schlecht sind die Zahlen nicht, 51% für ein E-Commerce zeigt eigentlich auch noch, wie viel das ist, wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, wie viel das bei den westlichen Ländern nur noch Wachstum ist im Online-Shop, da ist eben hier noch viel, viel mehr machbar. Und davon profitiert, wenn wir bei E-Commerce sind, natürlich auch Adyen. Auch die haben Zahlen gemeldet. Jetzt kommen wir mal zu einem europäischen Unternehmen. Und auch hier sieht man nach wie vor gutes Wachstum mit 36,7%. Wir finden ja Adyen auch ganz praktisch, ne?
Also mega. Ein
sehr, sehr starkes Unternehmen. Und man liest es ja auch immer wieder mal bei Überweisungen oder Sofortüberweisungen hat man durchaus auch Adyen mal als Name schon gelesen.
Die müssten doch aber auch langsam mal einen Aktiensplit ankündigen, oder? 1.600 € die Aktie.
Ja, klar, war schon immer ein bisschen höher, ja, haben sie noch nicht gemacht, sind einer der wenigen, die noch so teuer sind. Marge immer noch sehr, sehr stark, keine Frage. Der Umsatz hat sich weiterhin wirklich hervorragend entwickelt. Das Volumen, was abgewickelt ist, ist auch um 60% gestiegen. Das ist auch nicht ohne, bleibt Wahnsinn. Also auch viel hängen, natürlich bei Adyen selbst. Und insofern sieht man hier natürlich weiterhin starke Entwicklungen. Trotzdem, die Aktie unter Druck geraten, erst um dann im Laufe des Handelstages dann wieder aufgekauft zu werden. Also offensichtlich gab es hier erstmal mehr Angstverkäufe, bevor dann die Rationalen wieder eingestiegen sind. Und ich glaube, da kann man langfristig vielleicht auch noch gut einsteigen. Natürlich für Kleinanleger immer schwierig, auf dem
also,
der teure Niveau einer Aktie.
Wenn ein Sparplan, aber ich muss auch sagen, hier tatsächlich, hier kann ich auch nur mal kurz nochmal auf Seeking Alpha hinweisen. Der Cost of Revenue, also das, was sie vom Umsatz ausgeben, um Kunden zu akquirieren etc. pp., ist im Moment noch sehr, sehr hoch, über 80%. 87% der Umsätze werden dafür aufgewendet, einfach das Produkt zu vermarkten, mit an den Mann zu bringen, zu entwickeln etc. pp. Da bleibt noch nicht so viel übrig. Bruttomarge gerade mal 12,67%. Und das gefällt mir tatsächlich nicht so.
Ja,
Cost of Revenue finde ich sehr, sehr hoch.
Freie Cashflow hat auch 25% zugelegt im Vergleich zum letzten Jahr. Auch das also erstmal eine gute Entwicklung, aber klar, man muss auch viel investieren, um hier weiter natürlich technologisch führend oder dabei zu bleiben. Und als letztes habe ich noch Tencent mitgebracht, denn die Aktie, ich meine, wir haben die chinesischen Aktien doch ganz schön vernachlässigt in den letzten Wochen. Das kann man so einwandfrei mal sagen. Ich finde es witzig, dass man gerade bei unserem, bei Seeking Alpha, wo wir auch immer die Daten herholen, dass man jetzt bei den chinesischen Aktien auch liest, dass es Non-IFRS, also dieser Standard der Berichte, dass der eben nicht dem Standard entspricht, wie eben die Tencent berichtet, Alibaba und Co. Also die chinesischen Unternehmen haben ja berichtstechnisch, das war ja mal so die Kritik, warum man auch in den USA die Delisting-Geschichte immer wieder mal herangebracht hat, weil man eben nicht nach den Vorgaben berichtet. Aber das, was eingereicht wurde, ist umsatzseitig ein Rückgang von 3,1% im Vergleich zum Vorjahr. Und auch hier die Einnahmen, die sind eher so auf dem gleichen Niveau. Man hat eigentlich kaum noch wirklich Gewinne. Man hat auch, ich sag mal, die Einnahmen von dem ganzen Gaming-Sektor ist gerade mal um 1% gesunken. Also es ist jetzt eher stabil bleibend als Wachstum. Hier scheint es also wirklich auch nachhaltig nicht weiter nach oben zu gehen, zumindest rein fundamental. Ja. Es ist nicht das erste Quartal, wo wir hier kein Wachstum mehr sehen. Das hat sich schon sehr, sehr zeitig herauskristallisiert. Und jetzt möchte man ja auch den ja, den Anteil von Meituan direkt abstoßen. Also hier scheint man auch wieder Kapital zu wollen, dass man sagt, okay, wir brauchen wieder Kohle, um hier ein bisschen weiter in Innovation zu gehen. Da bin ich gespannt, wie sich das so weiterentwickelt.
Tencent, ich würde mich ich völlig weghalten.
Absolut.
Hast du auch mitbekommen, dass die Woche, die ersten, oder letzte Woche war es schon, die ersten Unternehmen ein Delisting in den USA angekündigt haben aus China? Fünf Stück an der Zahl.
Okay.
China Life Insurance, PetroChina, China Petroleum and Chemicals, Aluminium Corp of China und Sinopec Shanghai Petrochemical. Aufpassen. Also wirklich, nee, da sind wir wieder bei politischen Risiken und da ist einfach, man weiß im Moment nicht so wirklich, was da passiert, was da abgeht. Und ich habe aber vorgestern gelesen, die Chinesen fangen jetzt langsam an, diese ganze Regierung auch langsam an in Frage zu stellen. Ich bin gespannt. Ich glaube, die Chinesen kämpfen aktuell tatsächlich auch mit inneren Problemen, von denen wir in der westlichen Welt wenig mitbekommen. Aber es scheint so, die Menschen fragen sich, ob dieses Zero-Covid, ob das alles so sinnhaftig auch ist.
Ja, naja, ein Jahr ohne Wachstum, das wird der Regierung sehr schnell angehaftet, also ziemlich ungeduldig vom Volk, muss man sagen.
Weil sie wollen ja Wohlstand.
Genau, sie haben gesehen, wie es geht. Über Jahre hinweg ist jetzt, ich sag mal, wirklich sehr viel Wohlstand eingetroffen im Vergleich zu vor über 30 Jahren, als da noch Hungertote zu beklagen waren. Also es ist natürlich eine rasante, super Entwicklung, was, ich sag mal, letztendlich der Staatskapitalismus ermöglicht hat. Aber sobald man das eben wieder runterfährt und Wachstum eindämmt, merkt man eben auch vielleicht auch teilweise Wohlstandsverluste an manchen Stellen. Und insofern wird das noch eine spannende Geschichte aus Investorensicht. Und das ist ja hier wichtig, würde ich mich tatsächlich weiterhin einfach raushalten. Der chinesische Markt für mich einfach schon aus politischen Orientierungen einfach überhaupt kein Kauf für mich.
Ich bin ja ein großer Fan auch immer von dem MSCI World in Kombination mit den Emerging Markets gewesen. Aber auch selbst für die Altersvorsorge meiner Frau haben wir jetzt uns erstmal aus den Emerging Markets zurückgezogen. Und weiterhin den MSCI World, das war's, weil da sind einfach die 1800 Größten der Welt drin. Also wenn dann auch irgendwann mal China etc. entwickelt ist, kommen sie auch da wieder rein, wenn sie die ganzen Kriterien der westlichen Welt auch erfüllen. Und ich glaube, das ist wichtig, da sollte man, weil du wirst einfach zum Spielball, also Despoten interessiert es einfach auch nicht, was an der Börse los ist.
Ja, das ist klar.
Das ist
auch
halt
nicht das Interesse
so.
Eines Kommunisten, muss man
ja
auch mal sagen.
Das ist, und man sollte, Geschichte wiederholt sich doch. Und für mich war das immer noch beschreibend, wie wir immer hier gebasht wurden, wie diesem ganzen Thema Gazprom. Und als dann auch der Ukraine-Konflikt losging, gab es ja auch einige, die Harakiri in diese Gazprom-Aktie gerannt sind. Und man muss nicht immer bei jeder Party dabei sein. Wenn ich dir überlege, so an früher, da hast du überlegst, auch am Wochenende, du gehst jetzt aus, wo gehst du das Wochenende feiern? Klar.
Schöner Vergleich.
Ja, du konntest alle Clubs da abrammeln, aber am Ende war es auch doof. Warst nur unterwegs und hast die richtig coolen Partys da meistens auch verpasst. Und wer etwas nicht verpasst hat, nämlich die Immobilienblase 2007, 2008, ist der Hedgefondsmanager Michael Burry. Sehr bekannt durch den Film The Big Short, sehr zu empfehlen.
Liebe ich.
Gibt es, glaube ich, auf Netflix auch zu sehen. Und er war einer der wenigen, die tatsächlich gesehen haben, was dort am Häusermarkt passiert. Auch Chapeau. Und er sagt ja jetzt, es wird noch schlimmer kommen. Und er hat alle seine Positionen im Portfolio glattgestellt, bis auf eine. Und ich weiß, einige sagen jetzt Scharlatanerei. Was ist das hier für eine? Aber ich habe mal jetzt so mitgebracht, so sein Track Record. Und der ist sehr gut, muss man tatsächlich sagen. Also, er hat neueste Transaktionen, muss man auch sagen. Also, er hat ja sehr viel verkauft. Facebook, also Meta, Alphabet, Facebook minus 21%, Alphabet minus 10, Booking minus 8, Discovery minus 10, Cigna hat aber mit 24,2% plus verkauft, das sind jetzt die letzten so, und jetzt geht's aber weiter, Nexstar Media Group 15% Gewinn, Ovinitiv 11, Stellantis, Opel, okay, hätte ich ihm auch vorher sagen können, minus 18%, Global Payments minus 4, aber er hat auch richtig starke Erfolge feiern können. Marcel, halte ich fest, was war sein größter Gewinn?
Ja, bestimmt damals in der Finanzkrise.
Damals, also nach der Finanzkrise, Einzelwerte, Aktien, 840%, eingekauft für $4.31 die Aktie und für $40.52 verkauft, GameStop. Zweitgrößter Gewinn, Apple, mit 510% verkauft.
Nicht schlecht.
Nextpoint mit 385, Michael's Company 364, Bed Bath & Beyond. Okay, mit 235.
Ist auch ein Meme-Stock-Treiber.
KCA Healthcare, 208. Design Brands, 195. McKesson, 194. Occidental Petroleum, 151%. Also Max Rider Technologies, 125%. Okay. Also er weiß schon, er hat schon Ahnung.
Ja, es ist sein Hauptberuf. Ja,
das ist, und er hat jetzt noch eine Aktie in seinem Portfolio. Und diese Aktie kannte ich tatsächlich nicht, habe mich auch mit unserem Star-Analysten Peter gestern mal darüber ausgetauscht, nämlich die Geo Group. Hast du davon schon mal gehört?
Nein.
Sie betreiben Gefängnisse und Psychiatrien. An sich ein interessantes Geschäftsmodell, ein vermutlich sehr krisensicheres Geschäftsmodell. Die Frage ist, gibt es einen Zusammenhang zwischen steigender Inflation und Kriminalität?
Wohlmöglich.
Wohlmöglich.
Ihr Wohlstandsverlust und dann Anstieg Kriminalität und dann natürlich wieder höhere Nachfrage, also leider.
Ja, dann ja. Die Leute, die zum Beispiel bei der ARD tolle Dokumentationen und einen Aktienhype machen, braucht man dann vielleicht doch mehr Psychiatrien für diese Menschen? Ich weiß es nicht, also da muss man natürlich auch wieder sagen, also meine Frau arbeitet in der Psychiatrie, das ist schon extrem gut, was diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort machen. Wird auch, finde ich persönlich, viel zu wenig wertgeschätzt, viel zu sehr auch unterschätzt. Redet man immer so gar nicht groß drüber. Aber die machen da tagtäglich einen tollen Job. Also wie gesagt, interessantes Geschäftsmodell. Ich sag mal ganz kurz die WKN an. A11662. Die Aktie hat unglaubliche 61% in den letzten 5 Jahren gemacht, nur nach unten.
Also verloren.
Ja, verloren. Mhm. KGV 6,5. Marktkapitalisierung. Also das KUV 0,43. 1 Milliarde ist die Firma wert bei 2,3 Milliarden Dollar Umsatz.
Ja.
Also ein Value-Schnäppchen par excellence. Die Umsätze sollen wieder anziehen, die Gewinne sollen wieder steigern.
Ja.
Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das hier vielleicht aber auch eine Value-Trap ist. Aber wie weit soll es denn noch runtergehen?
Ja, also eigentlich ist ja eher das Signal hier das Ausschlaggebende, das Wichtige. Er möchte damit einfach sagen, jetzt geht es wahrscheinlich bald enorm nach unten. Und wenn
es enorm nach unten geht, dann gehen alle in den Knast.
Naja, dann setze ich auf die dunkle Seite der Menschheit, dass sie sagen, okay, wenn es einem schlechter geht, dann gibt es mehr Kriminalität und deswegen gehe ich jetzt auf die Geo Group und dann werden da natürlich auch ein paar vielleicht auch durchdrehen, was auch immer und dann dort die Umsätze steigen. Ich weiß ja nicht, wie man dann plötzlich auf Wachstum kommen soll, dass man noch mehr Psychiatrien und mehr Gefängnisse schnell mal aus der Hand zaubert. Wie auch immer, ich glaube, hier geht es einfach um seine Signalwirkung und am Ende hat er da vielleicht eine kleine Position drin im Verhältnis zu dem, was er mal insgesamt hatte, investiert hatte. Also ich glaube, das muss jeder selber für sich entscheiden, ob er dem es glaubt oder nicht, aber für mich ist das eher so eine, mal ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugen und am Ende des Tages, ob er davon jetzt wahnsinnig erfolgreich weggehen wird, ist halt die andere Frage. Und wann er wieder investieren wird, ist auch die nächste Frage.
Aber das Schöne ist auch hier, ich möchte mal, also er hat gekauft 845.000 Aktien am 23. November 2020. Am 12. Februar 2021 hat er die wieder verkauft. Am 12. Mai 2021 hat er 3 Millionen Aktien gekauft.
Mhm.
Am 19. August 2021 1 Million verkauft. Am 29. Oktober gekauft oder verkauft, was denkst du?
Wahrscheinlich wieder gekauft.
309.000 verkauft.
Verkauft.
Am 7. Februar 2022 verkauft. 850.000 Stück.
Okay.
Und am 29. April hat er wieder 501.000 gekauft.
Naja, also man sieht, er tradet. Er tradet und das muss sich jeder jetzt, ich sag mal, wenn man die Nachricht liest, kriegt man vielleicht erstmal Angst. Oh nein, der große Crash kommt, was auch immer. Ne? Nach dem Rücksetzer, der ohnehin schon war. Und auf der anderen Seite muss man auch mal sehen, er hat eine ganz andere Strategie. Er ist ganz anders auf dem Markt. Ich sag mal, vorläufig, wird wahrscheinlich auch ganz anders reagieren wollen und können. Und für uns als Langfristanleger ist das einfach, für mich eine Nachricht, konnte man eigentlich auch unter Ulk verbuchen. Ja, also
für ihn eine schöne Werbung. Vielleicht lacht er dich auch aus.
Hoffe ich. Also wenn das so gut ist, also ist ja völlig okay, ich will ja seine Kompetenz nicht untergraben, aber ich glaube einfach, hier wollte mal jemand wieder mal ein bisschen Aufmerksamkeit erregen, vielleicht auch für seinen Fonds oder was auch immer. Und Okay, machen.
Ist doch dann muss ich an dieser Stelle auch mal ganz kurz Aufmerksamkeit erregen für unseren Aktienpodcast. Wir brauchen deine Unterstützung. Gib uns gern 5 Sterne bei iTunes, bei Spotify. Abonnier gern unseren YouTube-Kanal. Aktiviere die Glocke, gib uns ein Like für den Algorithmus und auch gern einen Kommentar. Bleib auch auf jeden Fall dran, weil es wird nämlich noch richtig spannend, Marcel. Wir sprechen gleich noch über Meme-Stocks und später gibt es noch meine Jahrhundertchance. Ich bin selber investiert.
Okay.
So, was hast du uns denn noch mitgebracht?
Ja, der US-Elektroautomarkt. So, jetzt, also EV-Markt, wenn man kurz heutzutage neumodisch sagt. Und da mal kurz, wie ist der Stand heute? Tesla hat einen EV-Marktanteil von 75% in den USA. Das ist schon ziemlich marktdominant, muss man sagen. Und jetzt ist ein neuer Dreikampf ausgebrochen. Und zwar zwischen Tesla und den zwei Herausforderern, Ford und General Motors. Und Ford holt eben auf, insbesondere in der Pickup-Sparte. Dort ist ja bekanntlich der Cybertruck immer noch nicht existent. Er wird auch immer wieder verschoben seitens Tesla. Und Ford hat einen Pickup, den sogenannten Ford F-150 Lightning. Und der scheint wie geschnitten Brot zu laufen. Und General Motors und auch Rivian, muss man dazu mit sagen, haben ebenfalls E-Pickups. Und auch hier steigt die Nachfrage. Wir wissen ja, in den USA ist ja die Nachfrage nach Pickups ziemlich groß. Bei uns in Europa jetzt eher nicht so das Hauptgeschäft der Automobilverkäufer. Insofern
das wäre doch aber eine spannende
Geschichte.
Absolut. So ein schöner Pickup?
So überhaupt gar nicht. Aber ja, ist ja trotzdem nachvollziehbar. Und in den USA hat man das schon immer gehabt. Pickups und ich sag mal, große SUVs sind da eben sehr gefragt. Und hier sieht man bei Ford doch eine interessante, starke Entwicklung. Trotzdem noch natürlich, wie gesagt, unangefochtener Marktführer Tesla insgesamt bei den E-Autos im vergangenen Quartal. Das Model 3 zum Beispiel mit 46.700 Fahrzeugen. Die Liste ist sehr stark angeführt. Kurz dahinter Model S. Und dann eben der Ford Mustang E mit 6.700 Fahrzeugen. Also sieht man auch einen riesen Unterschied von 40.000 Fahrzeugen, die ja, Tesla hier noch mehr pro Quartal umsetzt offensichtlich. Also der Abstand ist groß. Aber wie lange noch, ist natürlich die Frage. Weil wenn jetzt eben dieses neue Modell in die Masse geht, könnte es spannend werden. Und insbesondere mit der Prämie, die ja Tesla nichts bringt, haben wir ja letzte Woche schon angesprochen. Diese Prämie nur bis zum gewissen Preis eines Fahrzeuges. Und da sind die Tesla-Geräte nicht dabei. Insofern für Ford natürlich eine Art ja, Schub, für General Motors nochmal ein Schub, weil hier natürlich die Preise etwas darunter liegen, zumindest für manche Fahrzeuge, natürlich ja, nicht für alle, keine Frage. Und nun hat der Ford-CEO sich geäußert und sagte eben, wir sind bei Ford wirklich auf einer Mission, eine elektrische und digitale Revolution für viele anzuführen, nicht für wenige. Also ein Seitenhieb für, wir sind tatsächlich ein Volksauto. Ja? Und dabei spielt er natürlich auf den exklusiven Charakter von Tesla-Autos an. Und weiter sagte er, und ich muss sagen, dass dieser wunderbare Lightning, der direkt in Dearborn hier im Bundesstaat Michigan hergestellt wird, für uns bei Ford ein leuchtendes Beispiel ist und bereits der führende Pickup-Truck im Elektroantrieb in unserer Branche in den Vereinigten Staaten ist. So wurde er zitiert von The Verge. Und ja, er fügte außerdem noch hinzu, und das musste er wahrscheinlich nochmal nachtreten, klassisch amerikanisch, nimm das, Elon Musk, sagte er, um da nochmal so einen Seitenhieb zu geben.
Ich glaube aber, der unfaire Wettbewerbsvorteil von Tesla ist immer noch, das sind die Lieferzeiten.
Und die Software.
Und die Software natürlich. Sie haben jetzt tatsächlich ja auch die Produktion in Shanghai läuft jetzt richtig an.
4 Wochen.
Und nur noch 4 Wochen.
Ja.
So, jetzt kommst du. Wann kriegst du deinen?
Im November. Ich hatte gestern Kontakt tatsächlich und da ging es darum, soll ich jetzt schon irgendwas finalisieren, weil ich will ja natürlich auch die Umweltprämie mitnehmen. Es ist ja nichts schlimmer, als im Januar eine Auslieferung zu haben und dann nichts mehr zu bekommen. Das wäre tatsächlich ein schönes Fail. Aber tatsächlich auch hier die Lieferzeit sehr gering, kann innerhalb von einem Monat locker bedient werden. Insofern bin ich eigentlich jetzt wieder sehr entspannt. Und witzigerweise hat Elon Musk schon reagiert auf diesen Stänkervorgang. Seitens des CEO.
Was hat er gemacht? Ford gekauft.
Er hat getwittert. Elon Musk hat getwittert, er hat gesagt, Prototypen sind leicht, die Produktion ist schwer. Einen positiven Cashflow zu erzielen, ist quälend. So steht er später wieder. Also ich freue mich ganz ehrlich, ganz objektiv betrachtet über diesen Dreikampf, gerade auch im Pickup-Markt und bin gespannt, wie sich das in den USA entwickeln wird. Und ich gönne es natürlich Ford, wenn es dann auch dort läuft, weil, na klar,
ich finde es ganz schlimm.
Wettbewerb, desto besser.
Dass wir keinen deutschen Autobauer da drin haben in diesem Dreikampf.
Genau, absoluter Flop habe ich hier auch reingeschrieben. Also überhaupt in dem EV-Markt nicht.
Ja.
Aber klar, bei Pickup sowieso nicht, das sind wir eh nicht bekannt für. Aber selbst bei dem normalen EV-Markt haben wir keinen deutschen Automobilhersteller, der nur alleine mit Platz 3 den Mustang E mithalten kann. Und Mustang E ist jetzt schon eher spezielleres Auto, muss man ja auch sagen.
Ja. Was denkst du denn, wo wird Herbert Diess eigentlich wieder auftauchen?
Ich hoffe, er macht sich jetzt einfach einen bequemen Rente, ne?
Denkst du?
Ja,
kann ja gerne mal
das muss er sich
zu uns in den Podcast kommen.
Ja,
Marcel, ich schieße dich jetzt auf den Mond.
Ja.
Nein, dich nicht. Aber Anlegerinnen und Anleger haben diese Woche wieder to the moon Aktien geknallt. GameStop plus 80%, AMC plus 40%, Bed Bath & Beyond plus 300% in der Spitze. Leute, passt auf, die Party ist jetzt schon vorbei. Also ich verkünde das jetzt schon hier. Bed Bath & Beyond, okay, die haben eine Shortquote von über 50%, da könnte es nochmal richtig knallen. Aber ich habe auch gelesen die Woche, allein bei Bed Bath & Beyond wurden 400 Millionen Aktien gehandelt und mehr als 100 Millionen Optionen. Und das zeigt, hier scheinen Hedgefonds auf diesen Zug aufgesprungen zu sein. Und mit einem Hedgefonds würde ich mich immer noch nicht anlegen wollen als Kleinanleger, weil hier scheint es, dass sich die Großen gerade hier richtig rumbetteln mit diesen Aktien und dann trotzdem mal wieder short gehen, mal wieder lang etc. pp. Du hast es ja vorhin gerade gesagt, die Aktie aktuell 50% im Minus.
Ja, komme ich gleich auch nochmal drauf.
Also da muss man tatsächlich aufpassen, ob man diesen Freefall Tower hier die ganze Zeit mitnehmen will, weil so eine Achterbahn, das hältst du keine Stunden. Überleg dir mal, du müsstest 7 Tage Achterbahn fahren am Stück. Oh. Du würdest dich...
Naja, also mich könntest
du
schon...
Du würdest wahrscheinlich danach aussteigen und würdest sagen, nee, war nicht so gut.
Ja, vielleicht...
So die ersten zwei Runden gefallen dir. Nee, ich glaube schon nach der ersten Stunde sagst du schon...
Das kommt auf die Achterbahn drauf an, ne?
Ja, ja, aber...
Nicht so eine kleine Reitschule
für
kleine
Kinder. Das ist ja wirklich, also Leute, Leute, Leute. Die Party ist vorbei. Glaubt mir, ich wette, in einem Jahr steht Bed Bath & Beyond weniger als heute. Bed Bath oder nicht höher, nicht höher. Nicht höher. $18.55, Pre-Market heute, minus 41,24%.
Ja. Komm, wie gesagt, auch gleich drauf, nehm mir nicht mein Job
weg. Okay, dann erzähl mal, was hast denn du uns noch so mitgebracht?
Genau, es gab aus der Community, gab es Feedback. Und zwar, weil natürlich auch viele in unserer Community noch sagen, hey, Moment, das ist eine Bärenmarkt-Rallye, ja, hier kein FOMO entwickeln. Und das ist natürlich völlig okay.
Ich hol mal schnell
das,
den Bären.
Das erzähl schätze weiter. Ich natürlich, ja. Dass es eben auch, ich sag mal, da konstruktives Feedback gibt. Und meine These ist ja tatsächlich die, dass, danke, dass du den Bär jetzt geholt hast, also für die, die bei YouTube zuschauen sollten, die sehen jetzt, dass der Bär, aber auch der Bulle aufgetaucht ist. Und da kommen wir genau zu dem Punkt der dieser Diskussion, die natürlich auf einer sehr schönen sachlichen Ebene, das gefällt mir eben immer sehr gut, stattfindet. Und wie stütze ich meine These? Meine These war ja tatsächlich, dass wir jetzt wieder aufsteigende Märkte sehen und ich hatte dann auch begegnet und gesagt, ne, Moment, das ist keine Bärenmarkt-Rallye, weil wir haben die Böden gesehen, die wurden immer bestätigt, die Tiefs. Eine Seitwärtsphase hat sich schon oft auch gebildet. Der Abwärtstrend ist bei vielen einfach auch wirklich übergreifend, ja, ich sag mal, ausgebrochen, also sprich ins Positive und manche haben ja auch sogar schon den ersten Aufwärtstrend gebildet. Und das sind natürlich Zeichen, die ja nicht nur für eine kurzfristige Erholung, sondern ich sag mal auch für eine langfristige Erholung sprechen, weil natürlich durch neue Käufe, durch einen Ausbruch neue Käufe angelockt werden und dann, ich sag mal, auch eine positive Stimmung kommt. Aber das ist natürlich, und das war dann der Vorwurf seitens der Community, zu sagen, okay, das sind ja nicht nur charttechnische Faktoren entscheidend. Habe ich auch nie gesagt. Denn vor allen Dingen geht es ja hier jetzt um das große Ganze. Wir sehen diese Krise, die wir hatten, natürlich auch gestützt durch den Krieg und auch, ich sag mal, durch die Preisanstiege überhaupt, die Inflation also, ja, die hat Fahrt aufgenommen und wir sehen auch, dass, ich sag mal, die Fed unter Druck geraten ist. Sie musste handeln, sie musste was tun. Und jetzt, als wir das Peak gesehen haben der Inflation, sehen wir also, dass die Unsicherheit an den Märkten verschwindet. Mhm. Kleiner Exkurs zu Corona. Der Crash von Corona nach den Lockdowns war ja dann nur so lang stattgefunden, bis es so langsam schon mal einen Ausblick für den Markt gab. Und zwar, Impfstoffe werden helfen. Und nicht jeder stirbt zum Glück an dieser Krankheit. Und das sind Sicherheiten, die zurückgekehrt sind, weshalb der Markt sich recht schnell wieder erholt hat. Und auch hier ist es so, dass die Unsicherheit, wie wird die Fed reagieren über steigende Inflation und wohin geht es mit der Inflation noch, wenn das seinen Peak gefunden hat und das, davon gehen wir jetzt aktuell aus, die neuen Daten zeigen auch, dass dies bestätigt ist, dann ist wieder eine Aufwärtstendenz möglich, weil die Sicherheit in die Märkte zurückkommt. Und jetzt nochmal ein Thema zur Charttechnik, warum das eben hier saugut hilft, weil man natürlich, ich sag mal, auch historisch sieht, die Dauwellen, Theorie ist ja im Prinzip der Aufwärtstrend, der Seitwärtstrend, der Abwärtstrend, der sich immer wieder wiederholt, aber immer auf höheren Niveaus, also in einem guten Aufwärtstrend, ne? Wie wir es bei den Indizes sehen, über Jahrzehnte hinweg. Und das ist am Ende einfach nur ein Phänomen der Psychologie der Massen, um da nochmal vielleicht eine Buchempfehlung mitzugeben für diejenigen, die das mal verstehen wollen. Denn nichts anderes ist Börse, es ist die Psychologie der Massen, wie reagieren die Massen. Und also von Gustave Le Bon von 1919 geschrieben.
Das stellen wir doch in die Shownotes hier.
Ja, bitte, klar.
Mit also, Affiliate-Link. Mach den Marcel reich, wenn seine Aktien alle bald hochgehen.
Haben. Ich möchte das gerne weitergeben, weil das natürlich ein enorm schwer zu lesendes Buch ist. Und natürlich auch, ich sag mal, insofern nicht nur auf die Börse gehandelt.
Wie heißt das Buch?
Psychologie der Massen. Und es geht ja nicht nur um die Börse an sich, sondern natürlich auch um, ich sag mal, klar, wie die Masse im Krieg gefolgt ist und natürlich auch damals im Nationalsozialismus und alles Mögliche, was, ich sag mal, mit Massen eine Masse insgesamt ist, ich will nicht zu viel weggreifen, aber ja, doch eine relativ, ja, ich sag mal, ja, voller Schafe, wie man vielleicht auch manchmal hört, ne, dass man im Prinzip hinterherläuft. Aber das kann man eben für sich auch nutzen. Und deswegen gibt es ja die Charttechnik, die ist ja nicht aufgrund des Eigens oder des Selbstwillens da, sondern tatsächlich, weil die Massen so und so reagieren. Und das bestätigt sich natürlich immer wieder. Und ja, wenn ein Ausbruch aus einem Trend, hier positiv und negativ, beides ist möglich, zieht eben Käufe oder Verkäufe nach sich. Das haben wir gesehen, als die Trends nach oben hingebrochen sind, ging es eben jetzt rasch nach unten. Und genauso wird es wieder nach oben gehen, vielleicht nicht ganz so schnell, weil natürlich die fundamentalen Daten auch sich auch nicht so schnell aufhellen, weil noch viel Gegenwind da ist. Aber auch das ist hier kein Selbstzweck. Deswegen, man muss beides betrachten. Man sollte die fundamentalen Daten auf jeden Fall, also allgemein das Big Picture mit im Griff haben, mit anschauen, okay, wann kehrt in den Börsen Sicherheit zurück? Denn ohne Sicherheit und mit viel Unsicherheit sehen wir fallende Märkte immer. Weil Investoren brauchen Planbarkeit und eine gewisse Sicherheit. Und vor allem eben auch die Großen. Ansonsten wird Geld herausgezogen, die Märkte sinken. Sobald wieder Planbarkeit da ist, ein Licht am Ende des Tunnels einer Krise, sobald wird die Zukunft wieder eingepreist. Und die ist ja, ich sag mal, wir sehen es auch, wirtschaftliche Daten zeigen, dass es jetzt nicht wirklich wahnsinnig einen Abschwung gibt. Klar, eine Rezession auf dem Papier, aber das ist jetzt auch kein Riesenrücksetzer, zumindest nicht in den USA. Hier muss man vielleicht auch unterscheiden zwischen Europa, wo ganz andere Baustellen eben auch noch da sind. Deswegen würde ich jetzt eher den US-Markt hier voranschreiten lassen. Und ich glaube weiterhin, dass wir hier eine Erholungsbewegung sehen, dass das keine Bärenmarkt-Rallye ist. Nicht nur aus Gründen der Charttechnik, sondern eben auch, weil hier fundamental das Ganze zusammenpasst. Und aus den fundamentalen Daten ist ja diese charttechnische Entwicklung heraus entstanden und nicht andersrum. Und das ist eben genau der Punkt. Das wollte ich klarstellen. Natürlich kann jeder für sich sagen, okay, es ist eine Bärenmarkt-Rallye. Ich spekuliere weiter auf fallende Kurse, auf deutlich fallende Kurse. Mhm. Vielleicht auf neue Tiefs, keine Frage, gehe ich mit, kann jeder für sich natürlich herausstellen, das ist doch kein Problem, darüber kann man am Ende eh erst im Nachhinein diskutieren und sagen, okay, wer hatte da jetzt den richtigen Riecher, das gönne ich auch jedem, dass er da natürlich die richtigen Entscheidungen trifft. Wir wollten nur klarstellen, dass es eben nicht nur um Charttechnik geht, sondern hier tatsächlich auch die fundamentalen Daten wichtig sind und klar, Rücksetzer wird es weiterhin geben, auch jetzt in dieser Erholungsbewegung, die Frage ist nur, gibt es neue Tiefs oder kommen die alten Tiefs nochmal zurück? Und da würde ich sagen, nein.
Who knows?
Ja, wer weiß es am Ende, aber wie gesagt, die Daten sprechen eigentlich dagegen. Und sobald Sicherheit zurückkehrt und
wo gab es diese Diskussion auf Instagram?
Tatsächlich in unseren Kommentaren bei YouTube, weil es dann doch darum ging. Aber ja, es war eine sehr sachliche Diskussion, es war super. Mhm. Also sowas gefällt mir natürlich, weil man hier sag mal natürlich auch die andere Sicht immer noch mit sieht. Das ist wahnsinnig erfrischend und hat natürlich hier auch einen riesen Mehrwert für alle.
Definitiv. Auch ein Riesenmehrwert hat die Frage von Joshua. Er hat uns gefragt auf Instagram, RISE oder Ritze geschrieben, Ritze ETFs, was haltet ihr denn davon? Und lieber Joshua, ich habe gesagt, ich gucke es mir mal an, hier jetzt im Podcast, deine Antwort, wenn auch du Fragen hast, wo du sagst, die müssen im Podcast besprochen werden, folge uns auf Instagram. Also, RISE ist ein Anbieter von Themen-ETFs und das ist natürlich immer ziemlich cool, wenn man sagt, hey, ich möchte irgendwas spielen. Als Thema, wichtig ist, das ist keine neue Erfindung. Also wir haben auch schon die großen Anbieter, iShares etc. pp., die bieten natürlich auch Sektoren, ETFs, Branchen, ETFs etc. pp. An. RISE hat aktuell 8 ETFs. Die Kostenquote liegt zwischen 0,45% und 0,65% pro Jahr, finde ich in Ordnung. Und jetzt muss ich hier nochmal ein bisschen größer ziehen. Also sie haben einen ETF auf Cybersecurity, Digital Payments, Educations, also EduTech, Digital Learning, Emerging Market, Internet and E-Commerce, Environmental Impact 100, Medical Cannabis and Life Science, Pet Care, Sustainable Future of Food. Die Positionsgrößen von so einem ETF liegen aktuell zwischen 20 und 100 Positionen. Der Environmental Impact ETF ist der größte. Ja, ist die Frage, wie würde man, also ich würde tatsächlich versuchen, so einen ETF mit einem Einmalinvestment zu spielen. Man kann die auch bei den großen Brokern kaufen. Meine Idee wäre jetzt für mich persönlich, wenn es für mich interessant wäre, einfach mal auf die Seite gehen und einfach mal zu schauen, Mensch, was ist denn da eigentlich drin in den ETFs? Gibt es da Einzelaktien, wo ich mir vielleicht einen eigenen Korb draus bilde? Weil wir sehen oft bei diesen Themen-ETFs, dass die 10 größten Positionen meistens 40-50% des gesamten ETFs ausmachen und somit natürlich auch die Kurse treiben. Langfristig gesehen wäre es dann tatsächlich besser, in einem großen Depot zu sagen, also so, ich weiß nicht, was du sagst, aber ein ETF, der 20 Positionen hat, das ist für mich Kigifax. Das macht für mich wenig Sinn. Da würde ich mir eher die Top 3, Top 4 raussuchen und den Rest einfach über einen großen, breit gestreuten ETF spielen. Also ich würde immer sagen, ETF Basisinvestment und den Rest mache ich mit Stockpicking. Also ich finde, ja, Themen-ETFs, das hat man alles meistens im MSCI World mit drin. Wenn da ein Thema groß wird, kommen die eh automatisch nach vorne, treiben die Renditen. Ja, ich finde, da ist viel, viel Geld, was da auch abgegriffen wird anstelle von Gebühren. Klar, das klingt alles nicht viel, 0,45%, 0,65%. Aber ich würde auch immer alles ins Verhältnis setzen zum MSCI World. Jeden Fonds, jeden ETF. Und klar, man kann immer sagen, Mensch, hier, Cybersecurity wird da the next big thing. Klar, die meisten Aktien sind aber auch im MSCI World mit vertreten. Und wenn das alles the next big thing wird, dann nimmst du auch diese Aufwärtsbewegung. Du siehst es vielleicht nicht in einem ETF, aber du nimmst auch das alles mit. Und deswegen, naja, ich weiß nicht, ob ich von Branchen-ETFs so ein großer Freund bin. Also, wenn man das machen möchte, sagt, ich will mich gar nicht kümmern, aber ich finde, man muss sich dann trotzdem weiterhin mit dem Thema auseinandersetzen. Also, wenn ich jetzt, Beispiel, da ist Petcare drin, ne? Also, wenn ich jetzt Petcare machen möchte, kann ich hier Chewy nehmen oder zum Beispiel auch eine Zoetis oder legen mir einen Kopf von beiden mit rein oder ich sage, ich nehme jetzt hier diesen Petcare-ETF. Alles klar. Dann kann ich aber das nicht einfach stumpf buy and hold betreiben, weil vielleicht ist Petcare irgendwann gar nicht mehr so cool, weil wir sagen, wir essen auf einmal alle unsere Haustiere. Und ja, also du weißt, was ich meine.
Ja.
Also ist jetzt natürlich alles überspitzt dargestellt. Ich fordere jetzt nicht auf, hier den Goldfisch oder den Hamster zu essen.
Ja, die Marktstimmung ändert sich.
Genau. Oder, ja. Und dann musst du trotzdem, und ich glaube auch, dass am Anfang, wenn es immer runtergeht, geht alles runter.
Ja.
Okay. Also verstehst du, ich glaube, mein Punkt wird klar.
Ich glaube, wir haben verstanden, was du meinst.
Ja. Esst keine Haustiere.
Genau, das zum einen. Das ist auch wirklich nicht schön, denke ich. Und auf der anderen Seite muss man sagen, kann ich verstehen, wenn man sagt, ich möchte so eine gewisse Branche abdecken, weil mir die Kompetenz fehlt, das einzuschätzen.
Ja.
Und ich möchte lieber von allen profitieren, als mir hier rauszunehmen, die Arbeit rauszunehmen, auch, ich sag mal, da den Branchenleader rauszufinden. Das kann schwer sein und kann auch schnell dazu führen, dass man falsch liegt.
Ja.
Andererseits, wenn man, ich sag mal, wie wir, ich sag mal, auch die Ambition haben, natürlich sich weiter tiefer mit den Unternehmen zu beschäftigen, dann ist das für uns natürlich eine attraktiver Geschichte zu sagen, okay, ich nehme von den 30 Cybersecurity-Aktien die zwei Branchenleader und auf die setze ich, habe das höhere Risiko, aber mit anderen Worten auch, ich sag mal, vielleicht die höhere Chance und kann da natürlich A, outperformen und B, ich sag mal, hier die, durch Einzelaktien eine gewisse, ja, strategische Outperformance hinlegen,
ja.
Kann, muss nicht, kann auch im Negativen funktionieren. Andererseits, wie gesagt, wenn man sich, ich sag mal, mit so einem gewissen Thema auseinandersetzen, sagt so, okay, Cybersecurity wird die nächsten 10, 15, 20, 30, 40 Jahre eine Riesenrolle spielen und da wird es nur Wachstum geben, dann kann ich schon verstehen, dass man sagt, dann will ich hier nicht tatsächlich nicht einfach mir was rauspicken, was ich nicht entscheiden kann oder was ich nicht einschätzen kann, sondern da möchte ich einfach einen Korb haben von 20, 30 Unternehmen und let's go. Und wenn da mal einer fehlt, dann ist es nicht so ganz so dramatisch, weil man eben mit anderen das Ganze ausgleicht. Das Gleiche vielleicht auch für die ganzen nachhaltigen Themen, ne? Also auch Green Tech und Co. Ne? Wir haben ja dann doch öfter mal schon die Themen. Aber ich selber habe auch, muss ich sagen, nur, ich glaube, einen Solar-ETF, den bespare ich ganz dezent, einfach mal so aus Spaß. Habe ich jetzt auch nicht aufgeführt, weil es dann letzten Endes auch kein großes Investment ist. Aber um das einfach mal zu schauen, wie so die Solarunternehmen außerhalb meiner Watchlist funktionieren, das einfach mal mitzuspielen, mal zu schauen, wie sich das entwickelt. Andererseits, ja, also kann man machen. Aber ja, wer die Lust hat oder auch, ich sag mal, den Spaß dran findet, hier auch vielleicht gewisse Branchenlieder herauszufiltern und für sich auch zu ermitteln, der kann und sollte das vielleicht so machen, wie du es gesagt hast. Bin ich ganz bei dir.
Wir haben investiert.
Oh ja.
Über die MVI Holding. Möchtest du uns einmal kurz durch das Investment führen bei unserem Werbepartner und Sponsor der heutigen Folge Rockets? Wir haben Green Rocket, Home Rocket und Lion Rocket. Green Rocket. Grüne Unternehmen haben wir auch investiert in schwimmende Solarkraftwerke zum Beispiel. Aber vornehmlich sind wir bei der Home Rocket investiert und da gibt es, haben wir jetzt schon erste Zinszahlungen erhalten. Wir investieren auch hier in Immobilienprojekte und wir haben in zwei neue investiert.
Genau.
Welche sind denn das?
Zum einen geht es Bergdorf Zipfelwiese im Bayerischen Wald. Das sieht super idyllisch aus, keine Frage. Ein Chalet, welches hier gebaut wird. Dafür braucht es 57.000 Euro, 392.000 sind dabei. Wir sind auch schon dabei. Ja. 7,75% soll es so geben. Wir haben bisher immer die Erfahrung gemacht, weil viele sagen, ja, ihr könnt doch nicht einfach so mitgeben, ohne mal die Risiken zu erwähnen. Und das ist genau richtig. Deswegen die Risiken des Ausfalls sind natürlich gegeben, haben wir aber bisher noch nicht erlebt. Wir haben einige Investments mittlerweile getätigt und hier gab es auch schon nicht nur Zinszahlungen, auch immer pünktlich, sondern tatsächlich auch die komplette oder komplette Funding wieder zurück. Das hat bisher super funktioniert. Also einmal im Bayerischen Wald, das sieht für mich super nach Urlaub aus, da hätte ich direkt wieder Lust, direkt loszufahren. Und außerdem haben wir noch in ein weiteres Projekt investiert, und zwar Alexanderstraße 99 nach Stuttgart. Grüße gehen raus, auch hier 7,75%. Das war aber schon letzten Monat, haben wir hier schon investiert. Auch hier die Laufzeit nicht allzu lang. Und eine schöne Möglichkeit, um gewisse, ich sag mal, Defensivzinsen, wobei 7,7% schon ordentlich sind, ne, muss man ja auch sagen. Und dahingehend eine sehr stabile Geschichte. Und solange da auch das Geld zurückkommt, ist immer alles gut. Und das, muss man sagen, haben wir schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Deswegen freuen wir uns über eine langfristige Partnerschaft mit überhaupt unseren Werbepartnern, um eben auch die Entwicklung mitzugeben und nicht nur zu sagen, hier, One-Hit-Wonder, geh da rein und danach ist das große Abebben und wir selber haben hier kein Skin in the Game. Wir sind hier mit dabei.
3.300 Euro haben wir schon investiert und stellen auch die Fundings 16,28% unserer MVI Holding dar. Kommen wir zu meinem Top der Woche. Und das, was mich richtig freut, ist, Marcel, wir haben mit unserem Depot-Roast anscheinend richtig den Nerv der Zeit getroffen, also euren Nerv. Und wir haben jetzt schon 8 Kandidaten in der Warteschlange. Nächste Woche gibt's jetzt, oder nee, am Sonntag gibt's jetzt schon wieder einen Roast. Und am Mittwoch den ersten Aktiencheck, auch passend dazu. Wir haben uns 4 Unternehmen angeschaut, die wir schon vorgeschlagen haben. Und Depot-Einsenderinnen und Einsender brauchen natürlich deine Unterstützung. Schau dir nochmal die Links an, also die Videos an. Wir hoffen, es gefällt. Und auch richtig toll, wir haben ja gesagt, so unser Top der Woche ist ja, wir haben ja letzte Woche ganz schön abgezogen über die ARD und ihre ganzen über die ganzen Aktien-Hype-Geschichte. Und da hat jemand tatsächlich auch der ARD aus unserer Community eine E-Mail geschrieben.
Ja, eine gepfefferte E-Mail.
Eine richtig gepfefferte E-Mail, aber sehr sachlich auch.
Ja.
Und hat so ein bisschen kritisiert, dass es eigentlich schade findet, dass nicht auf alle Seiten eingegangen wird. Und du hast ja auch die E-Mail der ARD gesehen, was dann als Antwort zurückkam.
Ja, das war natürlich eine sehr, sehr
sinnlos.
Das war eine Antwort, die hätte man auf alle Fragen und alle Feedback geben können, also wahrscheinlich auch bloß kopiert. Und hier fand ich dann den Konter auch nochmal sehr, sehr gut und derjenige, der es geschrieben hat, so viel kann man sagen, ohne jetzt irgendwie zu weit zu gehen, hat, ich sag mal, schon länger Erfahrung mit dem Thema Aktien. Genau. Und hat sich selber eben die Altersvorsorge, weil er ja selber jetzt auch, ich sag mal, auch betroffen ist, dass er jetzt, sobald in die Rente geht, auch, ich sag mal, die Erfahrung gemacht, dass es eben sinnig war, früh zu investieren, um hier eben für die Altersvorsorge schon vorzusorgen. Und er hat selber Beispiele aus dem Freundeskreis angeführt, die eben das nicht gemacht haben und jetzt hier eine sehr mickrige Rente kriegen. Also das Problem geht jeden was an. Das ist kein Nischenthema, Altersvorsorge. Es sollte jeder was tun. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man sagt, okay, hier, die Person, die man eben lieber hat und sagt, okay, beschäftige dich doch lieber mal mit dem Thema. Das muss nicht Einzelaktien sein, es kann ETF ganz ohne Arbeit alles sein. Aber das ist ein ganz wichtiges Thema und ich glaube hier, müssen viel mehr Menschen darauf zurückgreifen können und müssen, denn das Rentensystem, sind wir uns glaube ich alle einig, ist so wie es ist, nicht tragbar. Ja, hammert das auch.
Kriege ich schon wieder Puls hier.
Ja, beruhigen wir uns mit SAP. Und zwar SAP, mein Top der Woche, insofern, man hört nichts von denen, ne? Das ist Wahnsinn. Also entwickeln sich jetzt auch nicht gerade rapide. Egal, SAP verkauft SAP Litmos und Litmos ist Marktführer auf dem Markt der Lernmanagementsysteme und war eine Tochter von SAP und jetzt gibt es eine Vereinbarung mit Francisco Partners und der US-Tochter SAP America, dass man eben jetzt Litmos veräußert an Francisco Partners und der Preis ist stillschweigend, hier wurde natürlich nichts gesagt, aber man hat das Portfolio geprüft bei SAP und hat festgestellt, dass das Angebot und die Funktion von SAP SuccessFactors Learning mit dem Angebot von Litmos überschneidet. Also man hatte zwei Töchter und man hat zwei Töchter, die im Prinzip das Gleiche machen und hat das jetzt festgestellt, das ist jetzt
eine direkt verkauft.
Da könnte man sagen, okay, cool, die machen eh das Gleiche, lass sie doch einen einfach rausgeben. Deswegen hat man Litmos jetzt verkauft und Litmos soll auch einzeln besser wachsen können. Insofern die SAP-Aktie natürlich unbeeindruckt von dieser Geschichte, einfach weil natürlich nicht
so wahnsinniges Volumen. Ich glaube, die SAP-Aktie ist seit Jahren unbeeindruckt.
Das muss man sagen, das stimmt. Leider muss man sagen, also für das Steckenpferd der Technologie in Deutschland,
Wo steht sie? Was denkst
zurück
du?
Zurück ist SAP die Aktie bei etwa 92 Euro
Leute.
Und 50 Cent. Und ich habe mal geschaut, denn die sind wieder zurück im soliden, langfristigen Aufwärtstrend. Aber der ist eben so solide, dass es eben immer wieder auf die 92, jetzt eben auf die 120 geht, mal wieder im Maximum und dann wieder doch durch enttäuschende Quartalzahlen und Entwicklungen vielleicht wieder Richtung 95 geht, sodass immer so ein kleiner Aufwärtstrend da ist, der aber unfassbar viel Geduld über Jahre hinweg kostet, wo man vielleicht an anderer Stelle in diesem Sektor, man hat sich ja dann für ein Tech-Unternehmen entschieden, man könnte in diesem Sektor einfach viel, viel mehr Performance rausholen, wenn man eben nicht auf SAP geht. Natürlich verstehe ich, dass SAP trotzdem ein starkes Unternehmen ist, keine Frage, und immer noch Aushängeschild, aber ja, ja, die Entwicklung selber ist vielleicht nicht so top, aber immerhin, hier hat man zumindest mal was richtig gemacht, finde ich, in meinen Augen.
Du wohnst ja noch in der Großstadt. Ich bin ja so in den Speckgürtel gezogen, ja, in den äußersten Speckgürtel.
Das merke ich jedes Mal, wenn ich zu dir fahren muss.
Ey, hier im Moment alles gesperrt in Leipzig, ja, so gefühlt, oder?
Zack, bist du nicht mehr erreichbar, ja.
Also, hallo? Hallo?
Ja, genau, Tunnel.
Hallo? Ja. Bestellst du manchmal so hier, ich habe gesehen, Flaschenpost, kannst du jetzt Nudeln mitbestellen und Spaghetti, ja, und sowas?
Ich habe gestern erst, doch gestern meine Bestellung bei Flaschenpost abgegeben. Ohne jetzt
mit Nahrungsmittel?
Witzigerweise kommt dann immer, möchten Sie... auch Tomaten, war dann die Frage, möchten Sie auch dazu eine Tomate? Und ich dachte mir so, okay, hier muss...
Orangensaft mit Tomate schmeckt nicht.
Hier müsste einfach der Algorithmus vielleicht noch ein bisschen überarbeitet werden. Ich weiß nicht so richtig, wie jetzt meine Getränkeliste zu
Tomaten. Na gut, aber du redest jetzt drüber. Aber sie erreichen heute hier 15.000 Hörerinnen, ja, und Hörer. Die werden jetzt bestimmt, okay, alle bei Flaschenpost gucken.
Unbezahlte Werbung. Es gibt ja auch kein Durstlöcher mehr. Das ist ja alles zusammengegangen. Deswegen kann man die Konkurrenz nicht benennen. Schade. Ansonsten kann man natürlich auch bei Rewe bestellen, bei Gorillas, aber auch bei Flink.
Und genau, bestellst wieder, du auch woanders? Ne? Also ich bin ja von einem anderen Supermarktanbieter immer sehr begeistert, weil da kann man auch richtig schön die Payback-Punkte hasseln.
Ja.
Das geht richtig ab.
Das stimmt. Ich selber, wie gesagt, Flink habe ich mal genutzt. Ist natürlich eine Frage immer, meine Frau geht halt gerne einkaufen, ne? Sonst würde ich Flink viel öfter nutzen, aber da sie das macht, aber jetzt natürlich bei Getränken in der vierten Etage ohne Aufzug, dann nimmt man halt gerne mal...
Musst du dann hochschleppen oder schleppst du es auch hoch?
Nein, das wird dann schon noch hochgetragen bis zur Tür, das ist schon okay.
Das macht deine Frau auch?
Nein, also das macht natürlich Flaschenpost.
Nee, aber wenn deine Frau gerne einkaufen geht, ruft sie dich dann an und sagt, komm mal runter, hol...
Das kann durchaus mal vorkommen, ja, genau, aber normale Einkäufe, jetzt eben nicht Getränke, weil Getränkekästen schleppe ich jetzt keine 5 Kästen nach oben. Habe ich jetzt keine Lust drauf. Dafür ist ja der Service da und dafür wird er ja bezahlt. Ist ja okay.
Gestern habe ich einen TikTok gesehen mit Robert Geis, wo die Carmen sich so aufgeregt hat, dass der Robert sie allein die Taschen schleppen lässt.
Das ist halt ein echter...
Und da hat er gesagt, naja, die Frau muss schon wissen, was die Grenze ist. Und wenn sie es nicht mehr tragen kann, dann ist die Grenze beim Shoppen erreicht.
Ja,
der Fahrer ist aber schon vorab einmal in die Stadt gefahren und hat einmal die Tüten geholt.
Okay.
Naja, egal. Kommen wir wieder zurück zu meinem Flop der Woche, was ich nämlich eigentlich sagen wollte. Gorillas. Die Bewertungen scheinen ja gerade massivst von diesen Unternehmen zusammenzubrechen, von diesen Flinks, Gorillas und wie sie alle heißen. Und die Wirtschaftsauskunftsdatei Kreditreform rät von Kreditgeschäften ab. Und das macht man natürlich gerne, dass man auch ja einkauft auf Kredit etc. pp. Und Gorillas selbst räumt sogar auf Nachfrage ein, dass es zu Rückständen bei den Zahlungen an einige Geschäftspartner gekommen sei.
Kein gutes Zeichen.
Sie sind aber weiterhin entspannt. Sie sagen, das Unternehmen begründet das jedoch mit einer Umstellung von der Zahlungssoftware und betont, dass sie ein durch und durch solventes Unternehmen sind, sagt der Gründer Kagan Sümer. Und er ist nach eigenen Aussagen seit Monaten auf der Suche nach neuen Investoren. Durch und durch solvent, ich brauche neue Investoren. Konnte bislang aber keine Erfolge verkünden. Ich bin gespannt, weil wir haben jetzt auch immer, also die Chance, glaube ich, auf Renditen sinkt auch einfach. Lieferando steigt jetzt ein, Flaschenpost etc. pp. Ich bin immer noch so ein bisschen verwundert, warum Aldi, Lidl etc. dort noch gar nicht in diesen Markt eingestiegen sind. Also ich glaube, dieser Markt steht noch in den Kinderschuhen. Tatsächlich ist das aber, glaube ich, einfach nur ein Verdrängungswettbewerb, wo über Jahre lang kein Geld zu verdienen ist.
Ja, zu viele Anbieter für einen relativ noch kleinen Markt, der sicherlich mal mehr wird, aber die Frage ist, wer hält am längsten durch? Und das ist so, ich sag mal,
wird schwierig,
das Wichtige,
oder?
In diesem Spiel. Ja, absolut. Und ich glaube, da brauchst du wieder Investoren, um das Ganze flüssig zu halten im wahrsten Sinne. Ich habe mal bei Flaschenpost hat man den riesen Vorteil, das ist eine Nische. Niemand, also viele haben halt wirklich keine Lust, die Kästen zu schleppen, können es vielleicht auch gesundheitlich, ne? Nicht, ist ja keine Frage. Und insofern ist das nochmal eine Nische, aber bei den normalen Einkäufen will halt viele noch, wollen den Obst, das Obst sehen, ob das nicht irgendwie schon angegeiert ist. Also,
ja, ich will also, das gar nicht sehen. Also wenn mir ist das auch egal. Also ja. Ich glaube, für meine Frau ist es besser, ich hole ab bei einem Supermarkt, als dass ich sage, wenn sie zu mir sagt, hier bringen rote Beete mit, bringe ich Rhabarber mit. Für mich ist alles, für mich ist ja alles eine Tomate.
Ja, ja eben. Naja,
oder aber, Beeren, kannst du so Beeren unterscheiden?
Ja, ja doch.
Also
Braunbären, Weißbären.
Braunbären, Weißbären, Vogelbären.
Bärenmarkt, naja, wie auch immer. Jedenfalls, ich kenne den Punkt bloß, dass es, also man würde doch als Flink jetzt nicht das faule Obst verschicken, weil man möchte ja, dass man wieder bestellt. Deswegen glaube ich an den Kapitalismus, dass man das Gute bekommt, wenn man das bestellt. Wenn nicht, verliert man Kunden und das ist wiederum geschäftsschädigend. Deswegen hätte ich da jetzt keine Angst, da einzukaufen langfristig. Aber gut, das muss jeder für sich selber entscheiden und das ist ja auch okay. Bed Bath & Beyond war, und das habe ich vorhin schon weggenommen, natürlich mein Flop der Woche. Du hast schon gesagt, 300% ist die Aktie gestiegen und dann eben, hast du auch schon wieder erwähnt, ging es schon wieder 50% nach unten und
to the moon.
Was ist passiert? Also Bed Bath & Beyond ist ja ein Einrichtungshaus für Haushaltswaren, Küchen und Haushaltsartikel von Bade bis Wohnzimmer, alles mit dabei und einer dieser Meme-Stocks, wie schon angesprochen. Die Aktie hat sich halbiert, weil das Unternehmen Restrukturierungsanwälte beauftragt hat und um Hilfe gebeten hat, die Schulden in den Griff zu bekommen. Also, wie ich du schon gesagt hast, ich möchte es nochmal eindringlich verstärken, Finger weg von diesen Aktien. Das sind keine soliden Unternehmen, die haben kein Wachstum, die haben ganz, ganz miserable Geschäftszahlen und manchmal auch sogar ein obsoletes Geschäftsmodell. Mhm. Also nicht da rein, auch nicht aus Spaß, schont das Geld, nehmt es für was Solides, für die Altersvorsorge. Ansonsten kauft euch lieber ein Eis, wie es dann dort mal weg ist, weil wer gestern eingestiegen ist, hätte heute 50% Minus. Und das einfach nur, weil es natürlich keine 50. rationale Geschichte. Ja, 46% ging die Aktie runter. Also ist schon heftig. Klar, das kann mit anderen Investments auch passieren, aber hier ist halt vorprogrammiert aufgrund der schlechten schlechten Geschäftszahlen, dass das Unternehmen einfach in echten Schwierigkeiten steckt. Also deswegen möchte ich davor warnen, diese Flops nicht anzufassen.
Du bist ein richtig, richtig guter. Und
okay, danke. Das war jetzt wichtig.
Ja,
danke,
Ende. Genau. Kommen wir zum Thema der Woche. Eieiei, schon über eine Stunde.
Ja, wir müssen uns Zahn.
Wir müssen Finger hier ziehen. Langsam jetzt mal Finger ziehen und ich habe auch Hunger. Okay. Ich würde gleich mal Essen bestellen.
Na dann los, dann leg los.
Thema der Woche? Wasser.
Wasser.
Wasser ist der wichtigste Stoff der Erde, Rohstoff. Sind wir uns einig, oder?
Ja, klar. Ja.
72% unserer Erde sind mit Wasser bedeckt. Dieses Wasser befindet sich natürlich wo? In den großen Ozeanen, Flüssen, Seen und an den Polen. Ich habe jetzt gerade sowie in den Bergen in gefrorenem Zustand. So. Jedoch sind nur 3% der gesamten Wassermenge der Welt Süßwasser, wovon wiederum nur 0,6% nutzbar sind. Allein diese Relation zwischen vorhandenem Wasser, Süßwasser und nutzbarem Süßwasser zeigt, wie wertvoll Trinkwasser auf unserer Erde ist. Und Marcel, ich bin im Bereich Wasser eigentlich jetzt erst investiert seit gestern. Bist du im Bereich Wasser investiert so richtig in deinem Depot, wo du sagst, das ist ein Pure Play Water?
Hast du nicht noch Xylem?
Ja.
Hast du die noch?
Nee.
Okay, deswegen. Ich war echt verwundert. Ich dachte, du hast auch Xylem.
Nein, wollen wir die eigentlich für die Holding kaufen?
Warten wir noch ab.
Okay.
Ziehen wir bestimmt auch noch. Um deine Frage zu beantworten, nein.
Und ich finde, jeder sollte investiert sein in diesem Bereich.
Ja.
Und
viele verstehen das ja falsch. Ne? Also in Wasser investieren heißt ja nicht Rendite auf Kosten, wir nehmen irgendwo anderen Wasser weg und Neste ist böse und sowas, sondern hier geht es ja darum, Wasser aufzubereiten, Wasser wieder für den Zweck zu binden, dass sie auch genießbar, vielleicht auch für Nutzpflanzen und Co., dass daraus eben Effizienz entsteht und nicht mehr verlustig geht.
Und wir haben jetzt heute einfach mal ein paar Investmentideen dabei. Ich würde jetzt mal, du hast deine auch mit reingeschrieben, sehe ich.
Ja.
Ich würde jetzt mal meine ein bisschen abfeuern.
Okay.
Xylem als erstes. Ja, machen Wasserfilter und Pumpen, sehr bekannt, Pure Play im Bereich Wasser. Lindsay finde ich auch super spannend. Bewässerungssysteme für die Landwirtschaft, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, muss immer effizienter sein. Und welches Land beweist, dass es effizient sehr gut das kann, ist Israel. Israel haben ja eigentlich kein wirkliches Frischwasser. Sie filtern, bereiten auf, machen sehr viel mit Tröpfchenbewässerung. Ich habe auch Tröpfchenbewässerung in meinem Garten. Top. Wenn man sowas auch an der Börse spielen möchte, könnte man auch überlegen, Husqvarna, weil dann kauft man sich ja auch bei Gardena mit ein. Wusste ich gar nicht, dass die eine Firma sind. Also Husqvarna, lesen ja viele, aber ich habe mich belehren lassen, das heißt Husqvarna.
Okay.
Und coole Sache, glaube ich, wird immer wichtiger. Dann habe ich noch What's Water Tech mitgebracht. Und sie sind ein Anbieter von Produkten, Lösungen und Systemen, die den Fluss von Flüssigkeiten und Energien sowie im Bereich Gebäude, im gewerblichen und privaten Bereich steuern und bewahren. Und jetzt habe ich noch eine richtig sehr, sehr spekulative Sache dabei. Ich muss auch auf den Disclaimer nochmal hinweisen. Schaut nochmal, findet ihr auch in den Shownotes. Ich bin seit gestern, seit dem 18. August investiert und sie sind ein Anbieter von direkter Nanofiltrationsmembrantechnologie zur Herstellung von reinem und erschwinglichem Wasser zur Verbesserung der Lebensqualität. Ihre direkte Nanofiltrationstechnologie entfernt in einem Schritt Mikroverunreinigung, heißt, oder was auch mit dabei ist, einschließlich Pharmazeutika, Medikamente, Insektizide, PFAS, Farbstoffe, selektive Salze, aber auch Bakterien, Viren und Nanoplastik aus dem Wasser und bietet gleichzeitig natürlich einen Nachhaltigkeitsvorteil. Ich habe dir die Webseite vorhin gezeigt. Sie sind brutal teuer bewertet. 500 Millionen Market Cap bei gerade mal 4 Millionen Euro Umsatz 2021. Aber sie scheinen zu verkaufen über das Produkt. Also sie machen Partnerschaften und sie wachsen hier im Bereich von über 200-400%. Das ist enorm. Sie stellen diese Anlagen hin und zeigen tatsächlich den Proof of Concept. Und das finde ich natürlich toll. Sie sind auch finanziell stark gebackt durch ein Family Office. Dieses hält über 60% der Aktien und ist spezialisiert auf holländische Nischenplayer. Und da ihr wahrscheinlich erfolgreichstes und lukrativstes Investment ist und war Alfen. Hatten wir auch schon öfter besprochen. Und deswegen sind sie auch schuldenfrei. Ich glaube, deswegen werden sie auch lange durchhalten. Und so ein Family Office würde nicht investieren in etwas, was ein Luftschloss ist. Was eine Luftnummer ist. Sie haben ja über 30 Patente, haben wir vorhin auch gelesen, weltweit. Und sie wachsen auch international im asiatischen Bereich sehr, sehr stark. Sie haben eine starke Partnerschaft jetzt auch mit Pepsi. Und Pepsi ist ja einer der größten Getränkeanbieter der Welt. Sie brauchen sehr, sehr viel Frischwasser. Und hochspekulativ, 10 Euro kostet aktuell eine Aktie. Ich bin mit einer vollen Position eingestiegen. Und ich glaube, ich muss der Aktie wirklich ein paar Jahre geben. Also wenn die Wachstumsraten so weiter sind, wir müssen jetzt erstmal dieses KUV von über 100 aufholen. Da ja. Sind 200-300% Umsatzwachstum jedes Jahr, müssen jetzt erstmal gesetzt sein die nächsten Jahre.
Ja.
Aber ich glaube, wenn das einschlägt, dann kann das hier, und ich liebe ja die Holländer. Meine liebsten Kunden, nein, darf ich das so sagen? Nein, also ich liebe alle meine Kunden, aber ich bin sehr gerne in Holland.
Ja.
Und ich finde die Leute toll, die Mentalität toll. Das ist ein Volk von Händlern seit Jahrzehnten. Sie haben die erste Spekulation mit den Tulpenzwiebeln ja auch schon erfolgreich gemeistert.
Ja.
Und ich glaube einfach an die Holländer.
Ja, nicht nur das, ich finde das schon, die Produkte sind schon spannend, tolles
und ausgereift, Modell. Ja.
Ausgereift, und wenn man die Produkte an den Kunden gibt und sagt, okay, hier Demo, schaut euch das mal an und wenn ihr es gut findet, kauft es halt.
Ja.
Das ist schon sehr selbstsprechend.
Natürlich, und das Wachstum ist ja angezogen von 230 auf über 400% ja. In einem halben Jahr.
Ja, das ist schon gut, auf jeden Fall. Also bin ich gespannt, drückt ihr alle Daumen. Für mich wäre die Bewertung hier deutlich zu hoch, aber natürlich wie ein First Mover, muss man sagen.
Ja.
Also bei 4 Millionen Umsatz sind wir wirklich nahezu bei Copernisto Investitionen, ja. Muss man ja auch sagen. Also,
aber wir sind uns auch einig, das ist nur etwas für ein großes Depot. Das große Achterbahnfahrt, das ist die letzte.
Das ist nicht die erste, das ist nicht die erste Zehnte. Das ist
hier. Also ich kaufe jetzt nichts mehr. Genau. Das war's. Genau. Ich verabschiede mich.
Erst durch.
Genau. Ciao, ciao.
Dann gibt es natürlich aber wieder ein paar solidere Geschichten, wie zum Beispiel Evoqua Water. Ja, kennt man vielleicht auch schon.
Hatte
auch schon gelesen. Was machen Sie?
Ja, Sie bieten auch, also sehr, sehr viele Pools bieten Sie an.
Okay.
Auch Filtration, auch viel für Schwimmbäder etc. pp. Interessantes Unternehmen.
Ja,
dann wächst und wächst.
Dann noch solider, muss man sagen, American Water Works ist also, ich sag mal, in aller Munde, wenn es um Wasser geht. Klar, ne, hier geht es um nordamerikanisches Unternehmen, Bereich Trinkwasserversorgung und die verbundenen Sachen, die eben, ja, die Abwasseraufbereitung und so weiter, alles mit Nutz, die Instandhaltung und die Reparatur von Wasseranlagen und Leitungen und eben hier auch, ich sag mal, auch für den Staat natürlich tätig, muss man sagen.
Ich finde auch, man kann sich hier Wasser ins Depot legen, auch als Klumpen. Also ich würde nicht gegen Wasserknappheit wetten.
Ja,
die Menschheit wird immer größer, die Wüsten breiten sich immer mehr und mehr aus.
Ja. Ja, klar.
Das wird noch ein riesen Thema. Das
ist deswegen auch ein Riesenthema, deswegen auch zu Recht aus der Community Denner angesprochen.
Denner hier nehmen auch viele.
Denner hier wäre noch ein guter Punkt. Und deswegen kam ja dieses Thema auch aus der Community, ja. Weil das Thema Wasser sollte man nicht als Anleger unterschlagen. Insofern auch für mich nochmal ein Punkt, aber so richtig kann ich mich nicht entscheiden. Mal schauen.
Ich finde, das ist auch etwas, wenn wir über Themen-ETFs sprechen, hier würde ich sagen, völlig in Ordnung. Weil also lieber Wasser als Petcare.
Ja, gut, klar. Ja, also, ja.
Ah, ich sehe, du bist so ein kleiner Haustierfreund.
Ja, nee, gar nicht.
Also, die Silberfische. Also
für mich zumindest nicht aus Investment-Sicht, aber
es gibt tolle ETFs in dem Bereich, muss man sagen. Von iShares, ja. Global Water, Luxor Water, World Water, LNG, Clean Water, Global X Clean Water. Das klingt immer so toll.
Das muss das sein. Also wir haben jetzt hier einige Punkte mitgebracht, ja. Die das Thema Wasser spielen. Wir können jeden nur tatsächlich unterstützen, mit der ja. Idee zu sagen, in Wasser investieren, in welche Art auch immer.
Ja.
Denn Trinkwasser, sauberes Wasser ist wahrscheinlich eins der wichtigsten Themen, auch in den Nachhaltigkeits-
und das dürfte langfristig im Depot richtig abgehen und auch den Markt schlagen.
Ja. Früher oder später sollte es da, also nicht auf einmal vielleicht, sondern aber beständig, langfristig, weil die ja. Nachfrage beständig größer wird und die Knappheit auch größer wird, leider Gottes. Und so trifft man hier eben doch, ich sag mal, beidseitig.
Und wir sehen es ja jetzt gerade. Regen, dann ist wieder wochenlang nichts. Regen kommt, Waldbrände. Das wird immer wichtiger.
Ja, das stimmt. Also das Thema kann man definitiv so machen. Ich glaube, wir haben auch viele Investmentideen schon mitgebracht und ja. Schon angesprochen. Deswegen können wir Investmentidee der Woche eigentlich skippen, weil wir haben jetzt schon einige gesagt. Und würde jetzt gleich zum Ausblick übergehen.
Ja, bitte. Oh, ich habe hier schon Lieferando auf.
Siehst du, so schnell geht's. Am Montag wird es weitere Quartalszahlen und zwar von Palo Alto Networks. Du bist ja kürzlich erst rausgegangen aus diesem Unternehmen. Ich bin gespannt, wie das letzte Quartal da verlief. Zoom wird berichten. Auch hier spannend, nachdem, ich sag mal, auch Charttechnik ein Boden gebildet wurde. Mal sehen, wie die Bewertung sich jetzt hier verändern sollte nach den Quartalszahlen. Am Dienstag sind wir mit dabei mit Medtronic. Wir sind über die MVI Holding investiert. Yes. JD.com wird aus China berichten, auch das wird nochmal spannend. Intuit, du bist nach wie vor investiert oder hast du da?
Nee, ich bin Verlust? Raus.
Du bist raus, auch da. Also am Abend, Dienstagabend gibt es Intuit-Zahlen, auch das wird sehr spannend. Hier gab es ja auch schon eine recht starke Aufwärtstendenz. Am Mittwoch berichtet Mowi, auch hier interessant, wie so die Fischzucht vorangeht. Nvidia wird am Abend berichten, am Mittwoch. Salesforce ist mit dabei, Snowflake, Autodesk, Splunk. Also Sie sehen, hier ist nochmal richtig Pfeffer drin. Da bin ich super gespannt und auch bei Nvidia und Salesforce mit dabei. Am Donnerstag gibt es noch Zahlen von Dollar Tree, Delivery Hero, Crab.
Ja.
Und am Abend VMware, Workday. Auch hier sind wir mit dabei.
VMware, sollen die nicht gekauft werden?
Ja, aber ist ja noch nicht durch von Broadcom. Ach. Werden die ja gekauft, aber da dauert es natürlich ein bisschen. Ja. Das ist ja noch relativ frisch, die Geschichte.
Mhm.
Dell Technologies wird berichten, Affirm, Elastic. Und am Freitag noch die Zahlen von Jinko Solar. Und dann haben wir hier auch, ich sag mal, die letzten Züge der Quartalssaison erlebt. Zahltage.
Zahltage gibt's auch am Montag. Apache wird berichten, nicht der Sänger, sondern es gibt Dividende für die Aktionärinnen und Aktionäre. Am Dienstag Sound, Mittwoch RBC, Fastenal, Westrock, Constellation Brands. Donnerstag Paychecks, da gibt's wieder für uns Dividende. Ich habe es vorhin schon gesagt, Paychecks ist einfach so ein richtiger Dauerläufer, ne? Schon lange im Depot, über 100%. Wir gehen ja langsam so auf die 150% zu.
Ja.
Freitag, Charles Schwab, Equinor, Citigroup, Starbucks, da bist du ja auch mit dabei, Jacobs, Magna und die Hilltop Holdings und Landstar ist noch mit dabei. So, jetzt machen wir einen Deckel drauf. Am Sonntag gibt es ein Depot-Roast. Am Montag noch ein Interview mit einem tollen Startup, Solana Tief. Schaut mal in die Shownotes rein, da verlinken wir euch das ganze Thema schon mal. Und dann gibt es noch einen Aktiencheck am Mittwoch. Wir sind sehr, sehr fleißig. Deswegen unterstützt uns gerne. 5 Sterne. Empfehlt uns allen Freunden, Bekannten. Auch möchten wir natürlich alle Anfängerinnen und Anfänger, wenn ihr jemanden kennt, dazu einladen. Ich bin zum Beispiel heute Abend auch mit Freunden und Bekannten noch unterwegs. Die haben jetzt Kinder bekommen. Ich werde denen einfach mal erklären, wieso Rente funktioniert etc. pp. Also, wenn ihr absolute Anfängerinnen und Anfänger kennt, die sollen sich für ein Depot Finanzfluss einfach bei uns bewerben und dann unterstützen wir dort alle, weil der Aktienhype ist immer noch nicht vorbei, lieber ARD. So, jetzt machen wir einen Deckel drauf und dann bleibt mir eigentlich schon noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren, zum Beispiel im Wasser. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. To the moon. Ciao.
Ciao.
Die von uns bereitgestellten Inhalte sind keine Handlungsempfehlung, keine Aufforderung zum Kauf, keine Empfehlung für ein Finanzprodukt und keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Garantie, Zusicherung oder sonstige Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Weitere Informationen zu unserem Disclaimer findest du auf www.modernvalueinvesting.de/disclaimer oder auch in den Shownotes.